Und es ist eine neue Folge der Cavus Kalanta Show, der Show mit mir, Cavus Kalanta. Stellt euch vor, das wäre jetzt ab jetzt mein Intro, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist ein geiler Satz. Das ist ein geiler Satz. Da fällt mein Name ja richtig oft in den ersten 2 Sekunden. Wir sind hier bei Folge 9. Ja, Ivan Thieme Part 2 kommt später noch in die Folge rein. Und ich möchte an dieser Stelle direkt sagen, wir haben unsere Impro-Show am Freitag in Berlin, 13.02. Kommt vorbei, es wird richtig geil. Wir haben OG-Comedians zu Gast, Pasun Ajand und Falk Pürcek. Ja, das ist eine Show, die wirklich krass Spaß macht. Also uns macht die Spaß, im Publikum macht es auch wirklich Spaß. Sehr gutes Feedback bisher immer bekommen. Ihr verpasst was, sage ich an der Stelle mal. Ihr verpasst was. FOMO. FOMO-Alarm. Ich möchte einen FOMO-Alarm hier auslösen. Im Meringhof-Theater in Berlin. Tickets sind online. Ich packe den Link rein. Und wie geht es mir? Ja, es ist morgens. Es ist exakt 7.49 Uhr am 9. Februar. Was für eine frische Folge. Ja, ihr habt richtig gehört. 9. Februar. Ein Datum, das Nichtssagender nicht sein kann. Das ist so ein random, nichts ist je am 9. Februar passiert, Mann. Nichts ist je, es gibt kein, ich gehe all in auf diese Aussage. Ich sage euch, nichts historisch Bedeutsames ist je am 9. Februar passiert. Ein Datum ohne Charakter. Wir sind mitten im Winter, ja, im Auge des Sturms, bisschen raus aus dem Auge des Sturms. Ich habe das Gefühl, wir haben... Die schlimmste Zeit ist wirklich so die dritte Januarwoche. Da ist immer so, boah, also es ist einfach wie, ich bin mittendrin und es ist noch ordentlich weit weg, ja. Aber man kann jetzt schon so ein bisschen Richtung März, ja, schielen, ja, einfach. Stellt euch diese Augen vor, ja, das sind unsere Augen, diese schielende Augen auf den März, Mann. Ich habe letztes Video gesehen von jemandem, da waren so Sonnenstrahlen zu sehen und so weiter. Und ich dachte mir so, ach stimmt, diesen ganzen Aspekt gibt es ja auch noch. Weil ich eigentlich immer so bin, dass ich gar nicht so auf Wetter vernarrt bin. Ja, für mich ist irgendwie, ja, jede Jahreszeit ist schön. Jede Jahreszeit hat seine Vorteile, ja. Ey, ohne Scheiß, teilweise hatte ich schlechtere Zeiten im Sommer, weil ich finde, der Druck ist da viel höher, eine gute Zeit zu haben. Ich kann damit nicht umgehen. Ich denke mir so, boah, es ist so geiles Wetter, mir sollte es jetzt besser gehen. Und im Winter denke ich mir, es ist eh scheiße, wie geil ist das denn? Dann bin ich richtig gut gelaunt manchmal. So richtig geiles Dreckswetter, ist einfach scheiße, voll dunkel, voll kacke. Man kann da draußen gar nichts machen. Im Sommer habe ich manchmal Momente, wo es so Mittwoch 13 Uhr und ich denke mir so, boah, ich sollte jetzt picknicken. Digga, mit wem? Mit wem picknicken? Das sind meine Fantasien, Mann. Nettes Picknick. Nettes Picknick. Ja, wir haben diese Zeit bald überstanden. Ja, bald ist auch persisches Neujahrsfest, Mann. Ey, Leute, behaltet die Hoffnung. Bald ist persisches Neujahrsfest. 21. März, ich bin da in München gerade. Oh, an der Stelle Promo für die Show in München. Ich feiere mit euch in München, 21. März. Alle anderen Termine in den Shownotes, ihr wisst Bescheid. Ich bin überall. Ne? Ich bin einfach so eine Reise. Ich bin so eine Reiseratte, wie man so gerne sagt. Eine Reiseratte. Ich war jetzt nicht auf Tour, ich habe echt coole Mixshows gespielt. Und ich muss sagen, macht mega Bock. Also macht einfach mega Bock. Ich war jetzt, wann war das? Das ist vorletzte Wochenende offiziell, ja, vor 8, 9 Tagen war ich in Hamburg. Ey, da gab es so einen Moment, ich habe so 3 Shows an einem Abend gespielt. Und ich war so zwischendurch, ich kenne dieses Gefühl. Ich war so, ey, das ist das Geilste, das ist einfach das Geilste hier gerade. Das ist wirklich das Geilste. Ich würde das hier fast umsonst machen. Einfach ein gutes Set spielen, rüberlaufen zur nächsten Show. Ich gehe mittlerweile auch richtig gerne. Ich habe richtig fähige, kleiner Brag an der Stelle. Ich habe richtig fähige Beine. Ey, ich gehen ist so, so viel einfacher geworden. Ja, ich rede hier so, als wäre ich irgendwie ein Veteran und meine Beine wären irgendwann mal weggesprengt worden. Ich habe so Cyborg-Beine bekommen, mit denen ich so gehen gelernt habe. Nein, aber Leute kennen es ja, wenn man so ein bisschen trainiert und so, wird alles einfach leichter. Es wird alles leichter, ja. Und ich gehe von einer Show zur nächsten und ich fühle mich einfach so gut. Ja, es ist so geil, alles daran ist geil. Bis auf, und da sind wir bei einem Klassiker, ja, da könnt ihr alle Comedians fragen. Da gehe ich auch all in. Da könnt ihr jeden Comedians fragen. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, boah, ein Hotelspen liebe ich. Da schlafe ich ja besonders gut. Ich liebe Hotels. Ja, wenn man gerade die ersten Male irgendwie mal gebucht wird, ja, das ist alles aufregend. Oh, Hotel, Hotel. Hotel war für mich lange Zeit immer noch so eine Referenz von so das Machen Reiche. So irgendwie Hotel klingt nach Glamour, Hotel klingt nach New York City, nach Trump Tower, ja, bin ich dann so. Und das dann dachte ich mir, oh, Hotel, wie aufregend ist das? Und es waren auch gar nicht mal so schlechte Hotels direkt am Anfang. Aber jetzt mittlerweile ist es einfach nur so, yo, wie komme ich da heile wieder raus, ja? Weil ich schlafe manchmal so schlecht in Hotels, das ist dann die Tour, das sind die Kosten der Tour. Ich komme einfach zerbeult zu Hause wieder an, nach so einer 4,5-5-Stunden-Nacht in irgendeinem random Hotel, ja? Und ich hatte das letztens in Bielefeld, of all places, in Bielefeld, ihr habt mich richtig gehört, in Bielefeld, hab eine richtig geile Show gespielt, echt eine große Mixshow, ey, das hat so Spaß gemacht, Shoutout an die Veranstalter, ich weiß gerade gar nicht, wie die Showreihe hieß, ja? Aber Falk Pütschek hat's moderiert, an der Stelle ja auch, einer unserer Gäste bei der Impro-Show. Und richtig geil, war einfach eine saubere, große Show und ich komme in dieses Hotel und ich mache mir so einen netten Abend, ja. Ich war in der ersten Hälfte, ich bin früher gegangen, habe mir Essen geholt, ich war müde vorher, ich dachte mir, ey, ich würde jetzt schon mal los, alles klar, ciao, okay, ich habe jetzt noch einen längeren Abend vor, ich habe einfach noch mal einen Abend vor mir, ja. Ja, guck irgendwas. Dies, das, ja, und dann habe ich diese Situation, ich lege mich ins Bett und ich sehe dann, ja, die haben ja oft diesen fetten Fernseher da so installiert, dass man das aus dem Bett raus gucken kann, ja, benutze ich einfach, für mich ist es so ein Einrichtungsstück wie bei Ikea, wenn die da so einen Fake-Fernseher hinhängen, um das so, hey, hier würdest du dann deine Zeit verschwenden, wenn die so ein Wohnzimmer eingerichtet haben, ja, so hier würdest du würdest hier sitzen und Müll gucken, so kannst du dir das vorstellen, so ein Styropor-Fernseher oder was auch immer, ja, für mich ist es das in diesen Hotelzimmern, ja, und dann dachte ich mir einmal, ey, ich nutze das, why not, ich werde jetzt fernsehen. Ich werde jetzt Fernsehen wie ein Bundesbürger in den 90ern, ja? Wie ein deutscher TV, ne? Wie so ein, einfach wie ein normaler Bundesbürger. Ich muss da sofort, irgendwie muss ich in diesem Moment, habe ich das, kennt ihr Theo Weigel? Wer ist hier 90er-Jahrgang und älter? Ich muss sofort an Theo Weigels Augenbrauen denken. Kennt ihr? Googelt einfach deutscher Politiker Augenbrauen. Er müsste kommen. Das sind für mich die guten alten 90er Jahre. Ja, diese Augenbrauen und irgendwie so eine, diese O-Saft-Werbung mit gut zum Bauch. Dieses ganze Deutschland. Das ganze Deutschland, das die AfD seinen Wählern verkauft, was die angeblich zurückholen können. Jeder mochte das Deutschland. Ja, jeder Deutsche mochte das Deutschland. Für Ausländer war es auch eine schwierige Zeit, ja. Aber, ne, und dann denke ich mir, ey, komm, ich bin wieder da, ja. Ich gucke jetzt Fernsehen. Ich gehe nicht in eine Mediathek rein von irgendeinem Kanal, ja. Ich seppe jetzt. Ich werde Fernsehen. Und ich schalte das Ding ein und klischeehaft natürlich läuft eine Zweite Weltkriegs-Doku, ja. Und aber eine ganz geile, übrigens, die war gar nicht mal so schlecht. Also war eine ganz geile, das war eine von denen, das war so, ich weiß nicht, was der Titel war, aber es war so Deutschland kurz vorm Krieg und Kriegsbeginn. Das war so das Thema, ne? Wo die dann immer so Aufnahmen zeigen von 39, war wohl ein richtig geiler Sommer. Ist auch eine Assoziation, die keiner mit 1939 hat. 1939, geiler Sommer, ja, geiler, wirklich richtig schöner Sommer war das wohl. Und dann sieht man immer diese Aufnahmen von diesen, irgendwie sind da Deutsche, diesen Aufnahmen, die springen immer ins Wasser. Sind immer Schwimmbad, das sind immer so Schwimmbadaufnahmen. Das ist immer so an irgendwelchen Seen, dann sind das irgendwelche Seen, die ich jetzt hier aus Berlin auch gehe, irgendwie 39 am Plötzensee, sage ich jetzt mal, ja, 39 am Wannsee oder so, ne, oder irgendwelche Badeseen und dann sieht man diese gut gelaunten, nassen Deutschen, wie sie in die Kamera grinsen und keine Ahnung haben, was in einem Monat passieren wird. Ja, also das sind so die, das sind, ey, für viele Leute war das, glaube ich, einfach so der letzte schöne Moment ihres Lebens. Ja, und es ist voll krass, das so zu sehen. Auch, es wurde festgehalten. Das ist so wie bei so Katastrophenfilmen, wo man so die ersten Minuten sieht und sich denkt, oh krass, checken die nicht? Checken die nicht, was passieren wird? Also riechen die das nicht? Die sind also quasi wie wir jetzt gerade, ja, das ist ja auch, das fühlt sich ja jetzt hier auch gerade so an, wir sind gerade, habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass wir gerade in diesen ersten 10 Minuten von einem Katastrophenfilm sind, von irgendwie, die erste Referenz, die mir einfällt, ist Independence Day, aber da greifen uns Aliens an, ja, es ist auch eine Katastrophe, ist auch ungemütlich, ja, die ersten 10 Minuten, wo man so sagt, so, oh ja, New York, oh. Und dann zeigt man so den Alltag von jemandem. Oder wie hieß der eine Film nochmal? The Day After Tomorrow, wo auf einmal die Welt gefriert. Und dann zeigt man so am Anfang, ich glaube, die sind dann so in Tokio oder so. Und ja, so ganz normaler Alltag, ganz normale Alltagsprobleme. So ganz, ja, alles ganz normal. Eine völlige Ahnungslosigkeit. So sind wir gerade, Alter. Manchmal denke ich mir von außen, ey, warum machen wir nix? Warum machen wir eigentlich nichts? Man sieht so, jeden Tag kommt irgendein krankes Video bei einem an und man ist so, yo, das ist die Reaktion. Yo, was geht da ab? Yo, das ist crazy. Das ist ein Wort, das in letzter Zeit inflationär, in den letzten Jahren inflationär, wow, das ist crazy. Das ist ja echt crazy, aber egal. Vielleicht werde ich verschont, vielleicht wird mein Land verschont. Das ist die Wette gerade, die Leute eingehen. Vielleicht knallt dieser Asteroid nicht in meinen Garten. Es kommt ein Asteroid und er wird definitiv irgendwo einschlagen. Vielleicht nicht bei mir. Das ist die Vision. So, uff, crazy. Das ist crazy, was hier gerade abgeht. Ja, Mann, ey, eigentlich sind diese gut gelaunten Deutschen 39 gar nicht so krass, ja, gar nicht so krass anders als man selbst. Man sieht es und denkt sich so, hä, warum? Manchmal denke ich mir, warum der oder diejenigen, ja, wenn ich Jude gewesen wäre, ne, dieses Szenario, dass man das so durchspielt, ey, Mann, schnell auswandern, schnell einer der Ersten sein, die irgendwo noch aufgenommen werden, irgendwie weg, einfach nach Amerika, irgendwie, das geht doch nicht gut aus, yo. So, ne, aber die Leute dachten sich so, ah, vielleicht ja doch. Und wir sind gerade, ja, es ist vielleicht nicht ganz so drastisch oder nicht so kurz davor, ja, man ist so in einer ähnlichen Situation, jetzt vercheck ich das, dass man so ist, ja, aber ich habe jetzt erstmal noch To-Dos. Ich habe noch so ein paar normale To-Dos meines Lebens. Ich kann doch nicht die ganze Zeit auf alles achten. Ich guck diese Doku und die Deutschen sind gut drauf. Richtig gut gedrückt. Nass, lachend. Nasse, lachende Deutsche, ja. Und dann geht es auch um den Kriegsbeginn und so, ne. Und dann reden die darüber, wie, ne, auch die deutsche Gesellschaft war eigentlich kriegsmüde vom Ersten Weltkrieg. Keiner wollte das so. Alle dachten, vielleicht macht einfach ganz Europa immer, was unser Mann will, ja, vielleicht kommen wir damit immer durch, ja, und dann auf einmal, Polen, da war wohl eine Grenze, ja, England erklärt den Krieg, Frankreich erklärt den Krieg, scheiße, wir haben jetzt hier wieder einen Weltkrieg, wir haben jetzt auf jeden Fall einen europäischen Krieg schon mal, ja, wir haben auf jeden Fall, ist schon mal scheiße, und dann, was interessant zu sehen ist, man gewinnt relativ schnell gegen Polen und im Westen passiert nichts, ja, man wird nicht direkt vom Westen aus angegriffen und auf einmal fangen die Deutschen an, so ein bisschen dickser zu werden, sofort kippt die Stimmung in so, ja, Mann, wir sind die Geilsten, ging gut, ich wusste, wir gewinnen, ist wie so ein Typ, der so richtig nervös Wettscheine ausfüllt und dann einfach so schweigt und sobald das alles so, die Wetten aufgehen, so, ja, ich habe einfach so einen Riecher, ich bin einfach Fußballexperte, ja. Deutschen waren auf jeden Fall richtig gut gelaunt und so und es war mir dann zu viel. Ich bin in Bielefeld im Hotel, ja, ihr müsst euch das visualisieren, ich lege auf diesem Bett, ich gucke mir ich mache aus diesem IKEA Styropor-Fernseher einen echten Fernseher, der ist an, Doku läuft, ich habe keinen Bock mehr, okay, aus, aus, es reicht. Es reicht, diese Deutschen sind zu gut. Ich weiß, was sie noch machen werden. Ich weiß, was sie noch machen werden. Es nervt mich, wie sehr die da tanzen, wie sehr die da lachen. Ja, ich mache den Fernseher aus, ich bin so, okay, ich bin müde, ich war krass müde einfach. Ich wollte pennen. Und ey, das ist mir schon einmal passiert vor Jahren, ich hatte diese Erinnerung verdrängt. Das war irgendwie so ein verfickter Smart-Fernseher. Ja, das ist auch so quasi ironisch schon fast. Dieser Smart-Fernseher war so smart, dass er dachte, er weiß eher, was ich will, als ich. Ja, der Fernseher ging nicht aus. Der Fernseher geht nicht aus. Ich mache ihn aus, er ist aus. Und nach so einer Minute geht er einfach wieder an und ist einfach in dem, also schwarzer Bildschirm, also schwarz an, schwarzes Licht quasi, ist ja immer noch voll hell. Also ist einfach an, schwarzer Bildschirm und so ein kleiner Ladekreis. Ich weiß nicht, was er vorhatte, ja? Vielleicht habe ich genau die Zeit erwischt, wo der eigentlich ein Software-Update machen wollte oder irgendeine Scheiße. Und es passiert die ganze Zeit und es ist Viertel vor eins und ich bin so halb gebrochen. Ich denke mir so, ey, ich bin zu müde. Ich habe keinen Bock, das Zimmer zu wecken. Ich habe keinen Bock, jetzt zur Rezeption zu gehen, zu fragen, ey, könnt ihr mir beim Fernseher helfen? Der Fernseher, ah nee, ja, okay, dann klappt das nicht und dann muss ich eventuell das Zimmer wechseln und irgend so eine Scheiße. Und ich habe aufgegeben. Ich habe einfach aufgegeben. Ich habe mir so, okay, ich habe eine Schlafmaske. Ich habe ja eine Schlafmaske. Ich mache hier einfach, ich pack diese Schlafmaske rauf. Und ich krieg diese Scheiße nicht mit. Ja, es ist dann eh dunkel. Ja, es ist dunkel genug. Und ich weiß nicht wann, ja, mitten in der Nacht werde ich aus dem Schlaf gerissen. Weil dieser Fernseher, dem hat es nicht mal mehr gereicht, dass er einfach an ist und dieser scheiß Ladebalken läuft. Übrigens, es gibt jetzt hier gerade ein paar Leute. Safe. Safe gibt es ein paar von euch, die gerade denken, hä, warum hast du nicht einfach den Stecker gezogen vom Fernseher? Ist Cavus Kalanta dumm? Ist die Cavus Kalanta Show die Show eines sehr dummen Mannes? Ja? Warum zieht er nicht einfach den Stecker? Das habe ich locker 20 Minuten lang versucht. Immer wieder mit mal, also so. Dieser ganze Fernseher war mit dieser Installation ja so eng an der Wand angebracht, dass ich keinen Winkel bekommen habe, mit meinen Fingern diesen Stecker rauszuziehen. Es war also bombenfest, ja? Und auch. Ich komme da kaum ran und ich krieg einfach, ne, man greift ja hinten hinter den Fernseher und ich versuche da rauszuziehen und es geht nicht. Ich habe keinen Winkel. Ich kann keine Power aufbauen, ja. Also, ich gebe auf. Dieser Fernseher geht mitten in der Nacht geht er komplett an. Geht komplett an, ja. Und ich bin auf einmal, werde ich geweckt von der Menüstimme des Hotels. Kennt ihr diese Smart TV, man kommt ja manchmal in dieses Hotelmenü erstmal, wo man irgendwie so einen Trailer sieht zu deren Frühstücksbuffet, verschiedene Sachen, die man da in diesem scheiß Hotel machen kann. Und irgendwie so eine dumme 0815 Melodie. Und irgendeine Erklärstimme weckt mich. Stell dir vor, ihr werdet geweckt mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens, durch irgendeine Stimme, die erklärt, was die Checkout-Zeiten sind. Das sind die Checkout-Zeiten. So, und Alter, ich mach das Ding aus, irgendwie schlafe ich wieder ein. Ich bin da 6 Uhr morgens wach einfach irgendwann. Ich komme einfach so zerbeult, also wirklich, als wäre ich in einer Schlägerei gewesen aus diesem Zimmer raus. Und das ist das Ding an Touren. Das ist der eigentliche Punkt an Touren, ja? Ich würde jetzt einfach mal sagen, die allermeisten Comedians, ey, auftreten ist das kleinste Problem. Ich weiß nicht, ob ich gerade projiziere von mir, aber ich würde auch mal sagen, schreiben, Jokes. Ist das Kleinste, also für mich ist es nicht das Ding, es macht Spaß, es ist der geile Part am Job. Bahnfahren, Hotels, Social Media, das sind die Sachen, die Menschen ficken. Das sind die Sachen, die mich ficken. Also das ist es. Dafür möchte ich Schmerzensgeld. Dafür beantrage ich offiziell Schmerzensgeld. Ja? Deswegen würde ich nicht umsonst auftreten, weil ich mir denke, das finanziert mir die Schmerzen. Ja, aber wenn es nur ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, Alter, wenn wir im Sozialismus leben würden und man könnte sich als Comedian melden und man kriegt einfach fixes Gehalt vom Staat, ich weiß nicht, Alter, klingt langweilig, klingt so, als könnte es die Ambitionen irgendwie bremsen oder so, aber weiß ich noch nicht einmal, Alter, ey, wenn es einfach heißen würde, ey, du musst nicht Social Media machen, so, du bist einfach, irgendwie Leute kommen zu den Shows, du kannst geile Shows spielen, kriegst gutes Gehalt hier, ne, von der Partei bestimmt. Wäre interessant. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Modell, Alter. Das mit den Hotels kriegt man nicht gelöst, aber naja, das mit Social Media. Apropos Social Media, ja, bevor wir zu Part 2 zu Ivan rübergehen, es ist ja auch ein soziales Medium, YouTube, möchte ich YouTube, ein Shoutout an YouTube, ich möchte YouTube empfehlen, und zwar, um präziser zu sein, ja, www.youtube.de, da findet ihr Ivans Special, ja, Ivans Special, ich packe den Link rein, fühle ich, auf YouTube. Und Ivan ist auch gerade auf Tour, checkt seine Termine, und ich bin auch auf Tour, und ich bin jetzt im Februar, bin ich in Ulm, Ravensburg, Augsburg und Nürnberg, 21., 22., 25., 26. mit Kinan zusammen, Doppelsolo, ich habe es ja auch schon mal angesagt, ihr findet die Tickets in der Bio, danach bin ich mit meinem Solo auf Tour, deutschlandweit, ja, schaut euch das alles an, bewertet den Podcast, meine Empfehlung wären 5 Sterne, empfehlt mich mit 5 Sternen, ich empfehle euch für die Empfehlung 5 Sterne, so rum wollte ich es machen. So, ich frage mich, ob es noch was gibt, ich glaube, es gibt nichts, ja. Dann, ja, ach so, übrigens, ich wollte es schon mal anteasern. Vermutlich werde ich irgendwann rüberwechseln. Ich habe jetzt die letzten Male jetzt die ganze Zeit den Montag gehabt, ja, alle 2 Wochen, aber es war immer der Montag, und ich werde wahrscheinlich rüberwechseln auf den Donnerstag. Macht für euch jetzt keinen großen Unterschied, ihr habt den Podcast auch nicht abonniert, dann wird euch das angezeigt, ja. Aber der Donnerstag ist einfach angenehmer, weil wenn ich Montag veröffentliche, dann ist quasi das Wochenende davor, wenn da Shows sind und so weiter, ist es immer ein bisschen stressig, dann zum Montag die neue Folge zu haben. Deswegen ist es eigentlich geiler, den Donnerstag zu machen. Dann habe ich ja quasi so die normale, langweiligere Woche vor mir, wo ich mich um den Podcast gut kümmern kann. Dann fällt nicht alles so zusammen. Ja, ein bisschen auch mal hier euch mit einbeziehen in die Abläufe. Blick hinter die Kulissen, Blick in meinen Kopf. Ja, wie plant er das? Wie macht er das? Ja, was ist das? Ja, was... Das Genie hinter der Planung dieses Podcastes, ja, irgendwann gibt es eine Doku dazu, wie ich Kalendereinträge mache oder mir irgendwas vornehme. Also, wie gesagt, ich glaube, Donnerstag wird es sein, und, Mann, guck mal, wie ich das in die Länge ziehe, ja, ich gucke gerade auf meinen Kalender, ich bin nächste Woche wieder bei Extra 3, ja, ist mega geil, mir macht das richtig Spaß, da zu sein, und dazu könnte ich noch mehr sagen, ja, ein andermal vielleicht, aber ich wollte einfach nur, dass ihr es auf dem Schirm habt. Die Folge mit mir jetzt, also am 19., an dem Donnerstag 19., kommt die Folge raus, schaut rein, und ja, Mann, jetzt viel Spaß mit Part 2 mit Ivan Thieme. Ja, Mann, du bist 30 geworden.
Ja.
Wie fühlt sich, hat es irgendwas mit dir gemacht? Gab es irgendeinen internen Monolog, internes Ding, was du gerne teilen willst? Internes, ich bin 30, ich habe keinen Führerschein, wie geht's weiter?
Das stimmt. Führerschein ist immer noch ein Angriff, aber ich habe einfach keinen Führerschein.
Ja.
Was ist der interne Monolog? Ich versuch mich nicht zu stressen. Also ich dachte, mir wäre es eigentlich egal. Und es ist einfach nur so ein Geburtstag. Ich habe ihn auch nie gefeiert. So, ich habe ihn nie.
Ja, du bist kein Typ, der allgemein. Ich habe dich, glaube ich, in meinem Leben auch nur ein oder zweimal Alkohol trinken sehen. Genau. Das war dann immer was Besonderes. Ja, ja. Also du hast auch gar nicht so.
Ich habe gar nicht den Drang dazu gehabt, und irgendwie.
Das ist irgendwie interessant, weil es gibt diese ganzen Klischees über Osteuropäer.
Ja.
Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass so. Ja. Die gerade oder so Männer gerade sehr wenig oder fast gar nicht trinken, und dann ist so der Grund aber immer voll traurig. Ist immer so, so irgendein Onkel, irgendein Vater, so, der so sehr übertrieben hat. Das ist so, okay, also.
Man darf nicht mehr Geburtstag feiern.
Ja, nein, weil es ist einfach so ein schlimmer Eindruck von Alkohol bekommen. Das ist so, nee, ich fasse die Scheiße gar nicht erst an.
Ja,
also. Das ruiniert Familien.
Das spielt schon aus meiner Kindheit auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, das ist aber auch so ein Dorfding. Ich glaube, auch hier auf den deutschen Dörfern wird so doll gesoffen einfach.
Oh,
und
ja,
so
ja.
viel.
Aber weil
hier
auch
so
nichts
Unfälle
zu tun
gebaut
haben.
Und so.
Ja.
Aber man hört so, wenn man in der Ukraine aufwächst, so regelmäßig, so krass einfach Autounfall. So.
Ja.
Das ist so wirklich so im Quartal. Ich sehe so wie so ein.
Ach, durch Sterben dann auch.
Genau. Also entweder schwerste Unfälle, also auch in der Familie passiert. und ist so, boah, nee, das will man einfach nicht. Aber
das ist für mich unglaublich, ja, die steigen dann tatsächlich so besoffen ins Auto. Ja, nicht so, ey, ich habe ein bisschen zu viel getrunken, ich bin eigentlich über der Promillegrenze, ich passe krass auf, ich fahre jetzt trotzdem und das ist schon so fahrlässig, sondern einfach so, halbe Flasche Wodka, und let's go. Ich finde das so, das ist so für mich so insane, das zu machen. Ja. Das ist so wirklich so.
Das stimmt, das ist auch so, ich kann ja auch nicht sagen, warum es so ein Slaven-Ding ist. Also ich glaube, kein anderes Land, ich weiß nicht, wie andere Länder.
Außer Slawien.
Slawien. so,
es ist einfach so krass drin in der Kultur.
So zu trinken und
zu
dann.
Ich habe mal was Interessantes gelesen und es war allgemein zur Lebenserwartung. Ne? Ja. Es gibt ja diese, keine Ahnung, diese Blue Zones oder was auch immer. Mhm. Da ging es gar nicht so sehr darum, aber das war dann so, ey, quasi mediterran. Höhere Lebenserwartung als Osteuropa war so das Niedrigste in Europa. So, ne?
Scheiße,
und so Italien, Spanien am höchsten. Und dann war so die Begründung, okay, die Küche einmal mediterran ist viel Gemüse und Fisch auch. Ja. Und Osteuropa ist viel, es gibt nicht so viel Frisch, es ist voll oft eingelegt, was ja auch noch irgendwie okay ist. Und viel Fleisch.
Viel
und
viel Fett auf jeden
Fall. Und Wurst. Ja, einfach so, Wurst ist ja eigentlich nicht so, also ist nicht so gut.
Ja, ja.
Und dann auch der Unterschied, der Alkohol, der in der Kultur verankert ist. Da war es Wein und da ist es immer hochprozentig. So, und dann fand ich eine Sache voll interessant, so quasi eine Frage, ist viel Alkohol trinken können, gekoppelt an Männlichkeit.
Oh,
dass das ein Ding ist, um sich zu beweisen. Und in den Ländern.
Fall. Ich weiß noch so, als Kids, wenn man so gesehen hat, wie die Eltern so, also es wird eine Feier veranstaltet, die alle trinken so im Dorf.
Yeah.
Bei so, es wird, ist ja auch schön so, hat eine gute Zeit. Und wir haben, als Kids haben so Orangensaft, wie so Shots getrunken.
Echt wirklich, also wird so, schon so reingedingst.
Genau, genau. Also und dann hat man so, oh, ist das doll gemacht. So als Kleiner.
Aber krass, ist ja voll das krasse Priming, um dann so
ich
nahtlos
so
reinzurutschen.
Wo jemand so also eine Flasche Wodka getrunken hat und so einfach umgekippt ist und dann sein Magen musste ausgepumpt werden und es war so voll knapp. So, also, und er war so 11, 12 oder so.
Ach so,
also so
fuck.
So richtig so.
Wow, ey, mit 11, 12 eine Flasche Wodka kann ich auf jeden Fall umbringen.
Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Krass, okay.
Also solche Geschichten
man
sind
nimmt das richtig
nicht
mit.
Die Seltenheit.
Ihr hattet also wahrscheinlich auch diese Kinderzigaretten, ne? Diese
diese
Kaugummi-Zigaretten.
Ich glaube, es wurde sehr schnell richtig geraucht. Also,
das vergisst man manchmal in meiner Erinnerung auch, wenn ich dran denke.
Also,
ich weiß noch, wie ich in der 5., 6. Klasse war und so der klassencoolste / Mobber, so körperlicher Mobber, das war so ein der Schläger. So.
Ja. Er ist zu schnell gewachsen.
Er war einfach so der Bad Boy der Klasse so und der Typ hat geraucht. Und jetzt, wenn ich dran denke, ey Mann, er war 12.
Ja,
also der war noch nicht mal 14, 15.
Genau, der war 12.
Der
ne?
war 12, 11.
Ja, oft sozial schwache Haushalte.
Ja,
und wenn man kann sich auch im Leben nie kloppen, weil er ist zu stark, ne? Es ist so.
Ey, rückblickend denke ich mir teilweise, ich glaube, ich war körperlich ähnlich stark oder so, aber diese Leute sind, die werden zu Hause geschlagen und die sind so, die haben diesen krassen Vorteil, die haben dieses Sparring,
die haben Dojo schon.
Ja, genau. Die haben dieses Sparring mit ihrem depressiven Vater, der seine Wut an denen auslässt, Alter. Diesen Alkoholikervater, der die einfach verprügelt und dann kommen die einfach rein und sind so enthemmt. Also sie kannten Gewalt, für mich war das so krass. Und
es ist zwar 6. Klasse, aber wir hatten auch so einen und wir hatten auch so einen Dünn, den er total gemobbt hat. Natürlich, das war so.
Ja.
Und dann haben die einfach gekämpft und ich habe mich gefühlt wie so jemand, der so, das ist schlechtes Matchmaking. Es ist gleiche Klasse, aber das ist
Das sind einfach.
Das ist wirklich so, es wurde gekauft.
Es gab keinen Weight in.
Er will einfach einen Rekord aufbauen, damit er einfach.
Das ist so, ihr ruiniert die Karriere dieses Typen. Er ist nur so ein Steigbügelhalter-Boxer.
Genau. Aber das war wirklich.
Ja, richtig scheiß Matchmaking. Ey, ich war letztens, ich bin jetzt gerade wieder einigermaßen regelmäßig beim Thai-Boxen. Und da hatte ich auch so eine Situation, da war ich beim Sparring und die erste Partnerin war einfach eine kleine Asiatin und es war echt so, okay, krass, ich bin 30 Kilo schwerer oder 25, also deutlich kleiner.
Aber hat sie eine Platze gehalten bei den Kicks?
Das war Sparring.
Ah, krass, Sparring, sorry.
Genau. Ja. Und die war so gut. Also ich fand das so cool.
Krass,
also wie gut. Natürlich, ich war super kontrolliert, aber ich musste jetzt nicht so offen. Die war technisch besser. Also die war einfach so, crazy. Und irgendwie denke ich mir, für sie war es vielleicht angenehmer, weil sie konnte durchziehen. Sie hat so volle Kanne.
Aber ist auch nicht fair eigentlich. Also viele Kicks von Frauen abbekommen, die schon echt gezeckt haben. So.
Genau, genau. Ja. Ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie voll durchgezogen hat. Ja. Aber eigentlich, sie hätte komplett durchziehen können. Es wäre voll okay gewesen. Ja. Es war schon doll, also jetzt schon so in einigen Situationen und es war so, Ey, krass. Also ich fand das so, egal, sie kämpft immer sozusagen nach oben, weil ich weiß, wie es ist, wenn ich so gematcht werde auf einmal mit so einem Typen, oh scheiße, Mann, das ist so 1,95, 2 Meter Typ, so, also ich bin so quasi eine Frau für ihn. Das ist so ein Ungeheuer. Und wie man sich dann fühlt, aber ja, genau.
Geht auch
also,
anders auf jeden Fall.
Geht auch anders. Und die
war manchmal
so gut.
Das ist auch so effektiv, also für alle Frauen da draußen, die das hören. Macht es mal, probiert mal Kick- und Thai-Boxen aus. Weil manchmal sehe ich so Clips auf Social Media, wo so Frauen so Selbst-Defense-Kurse machen. Und ich sehe das und ich weiß, es funktioniert nicht. Und es ist dann so, und dann gebt ihr denen so eine Kopfnuss oder so. Das sind einfach unpraktikable
Sachen. Nee, oder irgendwelche Hebel? What
oder
the fuck?
So. Oder
was für ein Hebel?
Oder irgendwie so, es ist auch klassisch so in die Eier treten, so dann sofort.
Ja, nee, ich meine, das ist gut. Das ist ja sogar ein Tipp eigentlich an jeden. Also eigentlich, wenn du auf der Straße bist, eigentlich macht es sofort Sinn. Man hat es ja gar nicht so in seinem Kopf. Man denkt sich so, das ist ja jetzt unfair.
Ja.
Nee, der Typ will dich umbringen. So. Genau. Eigentlich musst du sofort immer in die Eier treten, würde ich jetzt denken. Aber ja, stimmt. Eigentlich, ich habe, ist Selbstverteidigung, ist glaube ich ein Riesenscam. Mhm. Das ist jetzt eine neue Prämisse. Okay, ich stelle das mal in den Raum. Das ist so ein Scam für Frauen irgendwie. Also anstatt, dass man sagt, ey, geh einfach zum Boxen, mach das, was Männer machen. Geht einfach, also Boxen ist super. Oder Thai-Boxen oder mach MMA oder so. Dass man so einen Bereich macht, sowieso für Kinder, so Selbstverteidigung. Und das ist dann irgendwie so, nee, erstens, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn du einfach schon mal wirklich athletisch bist, bist du als Frau oft genauso oder stärker als so ein normaler, unsportlicher Typ, der dich vielleicht belästigt irgendwo.
Ja, ja.
Also sofort, relativ schnell sogar, glaube ich. Ja. Und dann, wenn du dann Thai-Boxen machst, man so, also ey, es gibt da einige Mädels, man, die sind krass. Also so, du klatschst so einen normalen Typen so wirklich um.
Ja, ja.
Also, es ist so.
Auf jeden
Fall. So, weil so ein normaler, manchmal unterschätzt man das, wenn so Leute neu sind und der sieht so relativ stark aus, wenn ich mir denke, ey, auf der Straße, wenn ich mit ihm Stress hätte, ich wäre so nervös und ich wäre so, okay, das ist ein normaler Mann. Und dann machst du mit ihm ein paar Übungen, du bist so, ey, da kommt ja gar nichts drüber. Das ist ja
das
gar
ist
nicht doll,
wie
der
so,
schlägt.
Wie so Luftmuskeln.
Ja,
einfach,
so, hä, was ist das? Ist so, also, und es ist einfach Training, ja. Krass, deswegen Shoutout an alle Frauen. Shoutout an alle Frauen an der Stelle, um hier rauszukommen, Alter, aus dem Ding. Ey, ich wollte dich fragen, du bist, ich vergesse das immer so leicht, mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland gekommen? Mit 8?
Ich glaube, es müsste 6 oder 7 gewesen sein. Sagen wir mal 7. Ich glaube 7, ja.
Okay, okay. Was war, kannst du dich erinnern, was war so dein erster Eindruck von Deutschland? Erster Moment oder erste oder so. Was war so
also
dein Ding?
Ich hatte quasi, man macht ja dann irgendwie Fernseher an und so Richter Barbara Salisch. Das war so.
Barbara Salisch war dein erster Eindruck.
Genau, also man guckt ja das, was gerade da ist.
Einfach
also
so eine strenge Rothaarige.
Strenge Rothaarige und irgendwie so diese Autoverkäufer-Show, wo die irgendwie, es lief direkt danach. Es war so ein Typ, der war einfach so ein schmitziger Autoverkäufer und der hat immer so
scheiße,
versucht. Genau. Und das war so man kommt erstmal an, man muss ja erstmal sich für eine Schule anmelden und ich weiß noch, ich bin zur Schule, zu der Anmeldung. Das war die bizarrste Situation überhaupt, weil ich konnte kein Deutsch. Also ich konnte so ganz wenig und musste mich da irgendwie so mit dieser Direktorin irgendwie so klarkommen. Also sie hat mich so Sachen gefragt.
Die Schule.
Genau. Das war wirklich,
warst du dann alleine in der Situation?
Nee.
So ein 6-Jähriger in einem Anzug. So, ich komme aus der Ukraine.
Ich komme aus der Ukraine.
Ich muss mich um alles kümmern. My wife.
Also das war so ganz krass und ich bin echt überrascht, wie schnell der Kopf die Sprache gelernt hat. Also wie sehr man als Kind doch eine Sprache super schnell lernt. Weil ich war sehr schnell drin und konnte sehr schnell flüssig reden und Deutsch war immer noch eine riesen Baustelle, einfach was so Grammatik und Rechtschreibung anging. Aber
das war witzig, das
ist
so das erste Mal das Wort Grammatik.
Grammatik, ich habe die Betonung falsch gelegt, ne?
Ja, und das ist das erste Mal, dass ich dich eine Betonung falsch lege. Und das gerade bei dem Wort, bei dem Thema, als würde irgendwas getriggert werden.
Und das war so die erste Erinnerung, aber auch, ich hatte relativ schnell Geburtstag und ich durfte dann in die Grundschule gehen da und das ist ja auch Schulpflicht, also ich durfte dann. Und ich weiß noch so, die waren so, ich war so zu meiner Mom, ich war so, ich habe bald Geburtstag und alle waren so, bringst du einen Kuchen mit? Und ich war so, ich habe es einfach nicht verstanden, weil in der Ukraine gibt es das nicht, also also es wird einfach nicht so wirklich gefeiert. Also es wird vielleicht, du kriegst vielleicht, deine Lehrerin sagt vielleicht ein paar nette Worte, aber es ist nicht so, dass es so gefeiert wird.
Ja.
So.
Yeah.
Und ich bin
kurze Zwischenfrage, ist in der Ukraine das auch so wie in Polen, dass der Namenstag irgendwie größer ist?
Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also so wie, genauso wie Geburtstage. So.
Uh-huh.
Und ich bin dann zu meiner Mama, ich war so, ja, also die haben mich gefragt, ob ich einen Kuchen mitnehme. Meine Mutter wusste es auch nicht.
Diese Deutschen wollen Kuchen.
Genau. Das ist auch so umgekehrte Logik. Zu deinem Geburtstag musst du anderen Kuchen bringen. So.
Ja.
Das ist so. Eigentlich müsste man zu meinem Geburtstag, also müssen die mir Kuchen geben.
Jeder backt einen Kuchen und ich nehme 20 Kuchen dann nach Hause.
Genau. Nee, das ist ja zu viel, aber auf jeden Fall habe ich das meiner Mom gesagt. Meine Mom hat so kleine Geschenke gemacht für jeden und so einen riesigen Kuchen gebacken. Sie hat wirklich so Gastro gemacht. Also sie hatte so diese Teller, wo so diese Wärmesachen machen.
Sie wollte wirklich in Deutschland bleiben.
Sie wollte wirklich in Deutschland bleiben.
Also wir machen hier keine Fehler.
Und ich hab diese
nix Polizei. Nix Polizei, nix. Ja, ich mach Geschenke, ich mach Kuchen.
Wirklich. Und ich weiß, ich
alles
diese,
gut.
diese
alles.
Unendlich schwere Kauflandtasche zur Schule getragen und alle waren geschockt. wie viel das dann war.
Yeah.
Und das war dann so kleine, wirklich kleine Spielzeuge auch und so.
Wow, okay,
und
deine
so
Mutter hat es
so
wirklich gekillt.
Überraschungseier und so. Aber alle, meine Lehrerin war so, ah ja, das war ein bisschen zu viel. Also sie war dann so sehr lieb, aber nächstes Mal reicht einfach nur so ein kleiner Kuchen, den man so einfach kauft.
Aber das erinnert mich gerade, ich will gar nicht die ganzen Details nennen, wie du auch letztens vor Monaten, falls du dich erinnerst, die Andeutung, auch mit einem Geschenk so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen
so,
bist,
dachte
ich mir, ein bisschen was davon ist noch da.
Ja,
das ist
ja.
So, okay.
Dieses, okay, ich muss es nailen, es muss zu viel sein.
Ja, genau, bloß nicht Risiko, dass es irgendwie zu wenig sein könnte.
Die Deutschen gucken.
Das war also dein erster Eindruck, okay, Kuchen und
und dann sehr viel, die WM war ja direkt 2006, das war ja voll geil. Also 2004 bin ich nach Deutschland.
Yeah.
Und dann direkt so 5., 6. Klasse war die WM.
Uh-huh.
Und es war wirklich, ich habe das Sommermärchen hier so miterlebt. Also es war ja wirklich voll die geile Zeit.
Stimmt, du warst ja auch in Berlin.
Genau, ich war in Berlin. Ukraine hat sich auch qualifiziert. Ist witzigerweise gegen Deutschland im Achtelfinale rausgeflogen.
Ah, okay.
Genau, also das war dann so
Stimmt,
genau.
Das war Ukraine und dann war irgendwie Schweden oder
genau.
so.
Genau, und dann war das ja
gegen Argentinien.
Argentinien und dann gegen Italien war das Finale, ne?
Nee, das Halbfinale. Deutschland ist im Halbfinale
echt?
Raus.
Ich dachte, das war das Finale. Stimmt, und dann war das Italien und Frankreich. Und dann
mit Zidane.
Hat den Kopf Kopfschuss gemacht.
Yeah.
An alle Frauen, orientiert euch an Zidane einfach, wenn ihr euch selbst verteidigen wollt. 2006.
Ey, die Stirn ist hart.
Das war voll die schöne Zeit einfach. Ah, also so
cool.
Voll cool gestartet einfach.
Ja.
Yeah.
Direkt, also du hast das beste Deutschland.
Das war auch wirklich so, also
die Welt
das war
Gast bei Freunden.
Zu Gast bei Freunden.
Ja. Hier sind nochmal Geschenke für alle.
War das 2006 oder war das?
Das war 2006.
Ja, genau.
Ich habe auch einen Joke dazu, zu diesem Dings, also das geht schon so, aber das war ein bisschen das Gefühl, da habe ich so angefangen, mich sozusagen als Deutscher sozusagen zu identifizieren. Ich glaube, das geht für einigen Leuten so. Also, dass ich so das erste Mal nicht gegen die deutsche Nationalmannschaft war, weil davor war ich explizit gegen die.
Ja.
Also ich war WM-Finale 2002, da war ich auch schon 12, so, und da war ich kein komplettes Kind. Und die waren im Finale
gegen
mit Brasilien und ich war ein riesen Brasilien-Fan. Für mich war der brasilianische Ronaldo
du
war immer
auch diesen
so.
Diesen Haarschnitt von Ronaldo.
Genau, ich hatte diesen Haarschnitt. Ja, aber es ist voll legendär einfach, ne? Das hat man noch voll im Kopf. Und ich war krass für Brasilien.
Die haben auch verloren, ne? Gegen Brasilien.
Genau. Da hat ja Kahn so eine Art Fehler gemacht und so. Fuck. Das war so einer seiner absolut wenigsten, seltensten Fehler. Und dann gerade im Finale. Das war, glaube ich, so ein bisschen traumatisch für ihn.
Ja.
Ich glaube, die haben 2-0 haben die verloren. Ich habe mich voll gefreut. So, ne? Und es war so früher normal in den 90ern. Und das hängt auch damit zusammen, wie Deutsche damals waren und so, welches Gefühl die einem gegeben haben. War es so, finde ich, in meiner Erinnerung, andere Ausländer und so, wir waren alle immer gegen Deutschland.
Das war,
also
so,
in der Zeit,
das war so eine Voreinstellung. Du musstest erstmal, du konntest erstmal.
Das war so, ich bin noch nicht für die. Also das war so, auch die Nationalmannschaft hatte auch nichts mit einem zu tun.
Ja.
Das waren auch alles so richtige Deutsche.
Ja, also gab es, also das war dann so.
Asamoah war der Einzige, der sozusagen Migrationshintergrund hatte und er war
aber
schwarz.
Aber gab es keine Talente zu dem Zeitpunkt? Glaubst du, das wurde so bewusst?
Ich glaube schon. Ich habe dazu auch mal irgendwo was gesehen oder so. Das ist jetzt sozusagen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber damals, jedenfalls gab es gab es irgendwann ein Shift, dass man sich so um türkische Talente bemüht hat, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, weil davor hat man sich um die, glaube ich, gar nicht richtig bemüht und die türkische Nationalmannschaft zum Beispiel hat sich voll darum bemüht.
Die hat die auch immer so abgeworben.
Genau,
ne? Das
abgeworben
war ja so bei Özil
und die Deutschen
der Fall
waren, genau, und wurde, da, bei Özil gab es dann diesen Kampf um ihn und so und dass die Deutschen wirklich sozusagen waren so, weil davor hat man, glaube ich, das so, ich weiß nicht genau warum, ja, es wird auch vielleicht irgendwelche rassistischen Gründe haben oder so, dass man so war, nee, ist in Deutsch, ach, nee, das sind ja schon nicht und so, also klar, die sind hier geboren.
Ja, der DVB hat ihn krass im Stich gelassen nach diesem Selfie mit Erdogan, das
ach
ist
so,
eine absurde Geschichte.
Da gibt es diese ganze Audiodoku
die
ist echt spannend. Aber ja,
aber 2006 hatte ich das Gefühl so, ey, wir sind ja alle tatsächlich
Und dann gab es sozusagen, wer war in der Mannschaft auf einmal? Da war,
boah, lass uns mal ganz kurz.
Also da gab es dieses Tor gegen Polen, Neville mit Odon.
Genau, genau.
Und das waren die beiden Ausländer, die das Tor gemacht. Podolski war quasi
Pole.
Und so, und da gab es so einige Leute und da wurde man so, da hat man, also das ist ja manchmal so stumpf, dass man sagt so, ja, die Leute brauchen Identifikationsfiguren, wo man sich so denkt, ja, brauchen sie das wirklich? Aber jetzt denke ich mir so, nee, voll oft ist es so.
Ja.
Also du musst schon irgendwie sehen, also ja, ich könnte da rein genetisch, theoretisch dabei sein.
Ja.
Ich kann halt nur gar nicht
genau,
Fußball spielen.
Das ist so lustig.
Aber rein theoretisch.
Ja, also ich lese mal ganz kurz den Kader vor. Olli Kahn, Tim Hildebrand, Jens Lehmann, Jens Nowotny, Arne Friedrich, Per Mertesacker, Christoph Metzelder, Robert Huth, bis jetzt wirklich, muss ich sagen, alle.
Janka war noch die
Manuel Friedrich, Alexander Madlung, ich glaube, es sind viele auch, die nicht gespielt haben.
Yeah.
Malik Fatih, Philipp Lahn, Patrick Ovomoyela.
Ah, Ovomoyela, 2002?
2006 bin ich schon, genau.
Ach so, nee, du musst mal, genau, das ist ja dann der Kater, der dann schon so die ersten.
David Odonko ist jetzt auch 2002 dabei, genau. Lukas Podolski, Gerard Asamoah. Und, aber es hat immer noch sehr, sehr.
Nee, aber das war die Mannschaft, die mich sozusagen schon abgeholt hatte. Davor, 2002, war es einfach so komplett eine deutsche Wand.
Ja.
Also die 2002er Mannschaft ist das, was so voll viele AfD-Wähler einfach wieder wollen.
Genau.
Die wollen. Ich glaube, viele von denen, ich meine, da gibt es sozusagen offen Faschos und all das, aber so unter den Wählern, ich glaube, viele von denen wären einfach nur okay, wenn die Nationalmannschaft wieder so gib uns einfach so Bernd Schneider, der deutsche Brasilianer.
Gib uns einfach so einen nichtssagenden Übergang, so einen Haarschnitt.
Ja, einfach so Deutsche, die sich nicht für Mode interessieren oder irgendwas. Einfach
genau. Genau.
Einfach so eine unstylische deutsche
Mannschaft. Genau.
Ja, genau. Einfach diese Mannschaft zurück.
Ich fand's für den Switch hat man doll gesehen, ich glaube 2014. Wo dann wirklich Mesut
Özil, da war man so richtig dabei.
Das war die stärkste, ich würde sagen, jemals, weil diese 7-1 gegen Brasilien. So.
Ja, ja, ja. 2010 auch schon, da waren die auch alle so richtig jung. Und da war ich so, also 2010, 2014 war ich so Peak Deutscher. Also da war ich so, ey, das ist meine Mannschaft. Ich glaube, ich war nie so deutsch.
Peak
wie
Deutscher ist geil.
Da war ich so All in, Einigkeit und Recht. Ich habe die Nationalhymne mitgesungen.
Ja. Stimmt.
Das war so Peak Deutschland, Integration gelungen, alles wird gut. Und dann war ein Jahr später Flüchtlingskrise und dann hat man gemerkt, nee, doch nicht.
Boah, du hast recht, 2015 war die Flüchtlingskrise.
Ja, 2014 war das Peak-Jahr der deutschen Geschichte.
Das könnte
der
sein.
Wirtschaft hat gebrummt, man ist Weltmeister geworden,
alle
mochten Özil.
Ja,
also
alle,
das war sozusagen
wirklich,
das war der goldene Moment Deutschlands.
Ja.
Und seit 2014 geht's nur noch runter.
Ja, auch kreativ, es werden die gleichen Filme wie damals nur noch gemacht. Also es ist quasi so.
Ja, das ist so wie so hängen geblieben.
Fast and Furious 8, es ist einfach so.
Seitdem ist nichts Gutes mehr passiert.
Krass, das ist heftig. Man hat auch Merkel krass gefeiert.
Ja, genau, sie hat nichts gemacht. Wir
sie
kriegen
hat sich
gerade
gefreut
das
bei dem Tor. Sie war so, ja, Mann, das ist unsere. Sie freut sich.
Ja, sie hat einfach nichts gemacht. Sie hat keine Reform, nichts eingeleitet. Deswegen ist das auch
alles. Auch der Fußball hat gelitten seitdem, ne? Das war doch so.
Ja, so, da wurde einmal sozusagen nur abgeschöpft, was es schon gibt. Es
Männer konnten sich noch am Sack kratzen, dran riechen. Das war vollkommen okay. So.
War das 14 oder 18?
Ich glaube,
es war 18.
Scheiße.
Das hat uns verflucht. Aber das war sozusagen Peak Deutschland.
Das war
das ist so meine Theorie.
Ja, ich hatte 2015 Abi gemacht, das hat sich alles sehr leichtfüßig angefühlt zu dem Zeitpunkt.
Ja, voll.
Und krass, ey. Krass.
Ey, das ist aber es ist wirklich, wenn ich dran denke, weil es ist jetzt gerade wieder sozusagen, es gibt einen Rechtsruck und es wird, und weiß man, also ich stecke da gar nicht so tief drin, ja, was gerade abgeht. Man sieht die Wahlergebnisse, man macht sich Sorgen, man sieht diese ganzen, man sieht, was in den USA passiert. Und ich finde, das ist so voll das krasse, klare Ding, dass man so sagt, das hat mich nochmal mehr wachgerüttelt, ist so, ah, die wollen das so machen, wie das, was Trump in den USA macht mit ICE. Also safe, so nicht jeder AfD-Wähler, aber viele, also wirklich die AfD als Partei, diese Leute, ich glaube, die sehen das und sind so, ey geil, das ist ja voll machbar. Also das könnten wir hier auch machen. So.
Ja. Ja.
Und das bringt mich irgendwie zurück zu den 90ern. Und also damals war es irgendwie so klarer, einfach so, also es war irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es, also es war irgendwie so rassistischer, aber es war irgendwie so normal, dass es so ist.
Ja.
Irgendwie, ich weiß
aber hatte sich dadurch das sich noch härter angefühlt, weil das einfach so eine Norm war, dieser Rassismus? Oder so, ist es so Alltagsrassismus gewesen oder so?
Ja, ich glaube, das Coole ist, was mich beschützt hat davor, dass es sozusagen irgendwas mit mir gemacht hat, weil ich habe so ein paar Mal so, schon öfters so dumme Sprüche abbekommen von so älteren Deutschen. Das war ja noch, in den 90ern waren ja noch so teilweise so Zweite Weltkriegsveteranen, waren ja noch so am Leben.
Ja.
Also wir kannten das so jemanden und so, also unser Nachbar einfach. Und Lehrern, die so wirklich in der Generation waren, die waren so noch Kinder während des Zweiten Weltkriegs. Die gingen gerade so.
Die
in
haben
den
nichts aufgearbeitet.
Ja,
also es ist so.
Also die gingen gerade in den Ruhestand. Ich glaube, wenn ich jetzt mich. Das war so der Jahrgang, das war jetzt sozusagen Ende der 90er, hatte ich zum Beispiel eine Lehrerin, die ging, glaube ich, ein, zwei Jahre nachdem sie mit der vierten Klasse mit mir durch war. War sie, also die war so Ende, die war Mitte 60, so. Und die muss ja dann Jahrgang 30, 35 gewesen sein. Und ich glaube, da gab es einfach einige von solchen Lehrern, die noch so als Kinder im Nazi-Schulsystem waren.
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Dieses Ding. Und das war nochmal …
Das sind auch so prägende Jahre gewesen.
Genau. Und die hat so sich so schon, die hatten einen auf dem Kieker. Also die hatten so ein bisschen einen auf dem Kieker.
Ich habe so, ich glaube, so die letzten Ausschweifungen davon noch abbekommen. Es gab eine Lehrerin, die hat mir ums Verrecken nie eine gute Note gegeben, obwohl die Sachen gut war.
Sowas,
und selbst die Schüler kamen auf mich zu, meinen so, nee, also
das macht wirklich
das keinen
Sinn.
Also selbst so Kinder haben es gerafft. Also so, und was ich voll lieb fand in dem Moment, ich war so, ja, danke. Also, aber ich habe jetzt trotzdem eine
Ja, man wird so gegaslightet vom Schulsystem.
Genau, ja.
Das ist ja so viel passiert mit so.
Ja, aber ich glaube dann durch, weil ich halt phänotypisch europäisch bin und so, habe ich das nicht so doll abbekommen, wie, glaube ich, nochmal andere. Auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, wenn du sozusagen phänotypisch so warst oder so braun warst oder muslimischer Background. Und ich hatte das Glück, meine Eltern sind gebildet, also haben beide einen Uni-Abschluss. Und es war so, das ist der Riesenvorteil. Ich habe dazu ja auch einen Joke irgendwie. Das ist der eigentlich große Vorteil, den man hat. Das ist nochmal, finde ich, wiegt nochmal mehr als so Hautfarbe, einfach so, wenn du aus so einem Haushalt kommst.
Ja.
Und deswegen war es so, gab es so voll einen Widerstand dagegen oder es war so klar und man hatte irgendwie gewisse Fähigkeiten, weil man zu Hause Vorteile hatte. Ja. Es wurde
kurz nochmal zu dieser, dass AfD das sieht und sich ein Vorbild dran sieht. Ich glaube, die sind legit zu inkompetent dafür. Also ich glaube wirklich, die sind einfach, die labern einfach nur. Ich glaube, die würden das, wenn es hart auf hart kommt, könnten die, glaube ich, gar nicht als. Ich glaube, die AfD profitiert einfach nur, weil andere nichts geschissen bekommen. Es ist einfach so eine Partei in der Opposition. Mittlerweile fast schon nicht mehr oder bald nicht mehr. Aber ich glaube, die sind wirklich nicht.
Aber das sagt man, das hat man doch wirklich eins zu eins über Trump gesagt, der wie ein Irrer, also noch viel inkompetenter und wie ein Irrer wirkt.
Also genau, also wenn jetzt, also für mich ist jetzt die nächste Wahl entscheidend. Also wenn die jetzt nicht wieder einen vernünftigen reinwählen, dann stimme ich hier komplett zu.
Ich glaube, die kriegen das hin. Und du musst dafür gar nicht, das Spannende ist, Leute denken immer, ich habe dazu auch so einen Tag gesehen von einer aus den USA, das fand ich richtig gut gemacht. Da meinte sie, ey, Leute denken immer, ey, so wenn so die Rechten, wenn es dann so eine Übernahme gibt und es so diesen, der Staat sich komplett verändert und so und das, was gerade in den USA wirklich passiert, dass es so ein diabolischer, genialer Plan sein muss, wie die das dann so machen und dafür müssen die so krass kompetent sein, wie du sagst. Aber sie meinte, nee, das ist einfach krass stumpf. So, das ist einfach so dumm. Die machen einfach Dinge und keiner
scheißen einfach drauf,
dann ist es illegal.
Ja.
Und Die sind so, ja, was willst du machen? Ich hau dir aufs Maul, so ja. gefühlt. Also es ist wie so ein Bully, der einfach so durchmarschiert. Es ist gar nicht so raffiniert und irgendwelche Verschwörungen.
Okay, ich verstehe.
Sondern einfach nur so, aber ich mach's.
Für mich war
das und jetzt?
Für mich war das halt immer so, also wenn man auf die Politiker outgecallt hat, da gibt es ja zig Clips, wo irgend so ein jener Politiker irgendein Reporter fragt, ja, was habt ihr, jetzt hat die AfD denn für
genau, ja, ich
da, es kommt nichts. Und dann, oder ist ein anderer Politiker so, ja, was ist denn eines ihrer lieblingsdeutschen Gedichte? Und dann kommt auch wieder nichts. Also ich glaube, die sind wirklich einfach nur, die leben so eine, also so eine Schein, also ich glaube irgendwie
ist es
so.
Aber das macht es noch gefährlicher, also die, da muss auch nichts kommen, also die werden trotzdem gewählt, es ist ja ein ganz anderes Gefühl, dass die da, dass sie da so hinbringt. Also ich glaube wirklich, dass das, also ich habe das noch vor einem Jahr, hätte ich das nicht gesagt, ich wäre so auch so ein bisschen, lass mal die Kirche im Dorf halten, aber also die, ich denke mir wirklich, die sehen das und sind einfach so inspired, das ist so krass, in den USA wieder so Trendsetter, da geht's wieder los.
Boah, ich habe da irgendwie so ein komisches Urvertrauen, einfach das, die Geschichte so krass war, dass es irgendwie dann doch nicht klappt und dass es einfach mehr Parteien gibt, egal wo man sich dann dahin positioniert, dass es einfach trotzdem eine zu größere Macht für das ist. So.
Aber ich muss sagen, dieses Argument, ein bisschen nervt es mich,
ja.
weil das stimmt schon,
ja.
aber das, da muss man auch was für tun.
Natürlich,
also das
natürlich.
Ist so, das ist so nach dem Motto, ey, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ich Krebs kriege.
Ja.
Ist so, ja, wenn du halt so einen gesunden Lebensstil hast, dann kriegst du es auch nicht so einfach.
Mhm.
Aber du kannst nicht einfach so saufen, rauchen und dich nicht bewegen und dann so ein Urvertrauen haben.
Ja, ja.
Also,
das stimmt, natürlich.
Also das ist sozusagen insane. Also wenn man was dafür macht, dann kann das System das sozusagen bekämpfen, also das so dem Stand halten und dass es nicht so weit kommt. Aber es geht es auf keinen Fall
wenn
einfach
so. Wenn du jetzt quasi
so.
Wie so eine Skala aufpacken würdest, wo würdest du gerade so, also von der Skala von 1 bis 10, so, oder diese Doomsclock gibt es ja auch.
Yeah.
Wo siehst du gerade Deutschland bis?
Ich öffne bald ein Konto in Kanada. Nein, Spaß.
Nee, aber es ist halt, es ist ein sehr spannendes
Thema. Ich glaube, Leute sind, ich glaube, wenn man in Geschichte drin ist, dann checkt man nicht, dass man gerade in Geschichte drin ist. Mhm. Keiner während 1933 dachte sich so, boah, das ist gerade in Geschichte, sondern es war so, ah ja, jetzt gab es eine Wahl, jetzt Hitler irgendwie Reichskanzler, ja, weird, naja. So, ich habe hier so meine eigene Issues, so, ich spiele Mikes, ich will irgendwie Reels schneiden.
Das ist so komisch,
ja.
Während
nee,
so die Welt
also,
untergeht, macht man so, ach fuck, nee, das unter die Dielen
passen
nicht.
Genau, ich habe einen richtig ironischen Tag zu dieser Atombombe, die gerade gezündet wurde.
Würdest du sagen, es ist auch ein bisschen Pflicht von Comedians, so da den Finger so drauf zu packen, um nochmal so ein bisschen zu reflektieren? Jetzt nicht nur stumpf so, also ist Klassiker ist ja, manchmal hat man eine Meinung und dann keinen Joke dazu.
Ja.
Yeah. Das ist dann einfach nur so ein,
ja,
so ein TED-Talk, witziger TED-Talk, nee, oder würdest
also,
du…
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich das schon das Gefühl habe, einige Leute haben so das Thema vor Jahren schon so bearbeitet, aber eher so auf eine Art, wo ich mir dachte, ey, du nutzt es irgendwie, um irgendwie Karriere, also um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen und es wirkte gar nicht so, kam auf mich nicht authentisch rüber.
Ja.
Also gerade was auf Twitter so passiert ist und so, vieles, nicht alles. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Pflicht, aber eine Sache zum Beispiel, ja, also … Ich finde, also weil es jetzt quasi, ich war ja früher auch auf Podcasts oder wo auch immer auf der Bühne, hatte ich so Jokes so in Richtung so gegen Political Correctness und Woke, bla bla, nervt, als es dieses krasse Ding gab, zum Beispiel dieses Mädel, die einfach nicht wahrhaben wollte, dass im Durchschnitt Männer physisch stärker sind als Frauen. So, nein, das ist alles ein Konstrukt, bla bla bla, dieses ganze …
Ja.
wo es sozusagen so wurde, so, ne? Und dagegen so, sich darüber lustig machen. Aber jetzt fühlt es sich mega, ich finde es richtig hacky, wenn jetzt jemand auf die Bühne kommt und sagt, oh, diese Political Correct, diese Woken, das ist so, nee, du versuchst gerade, der Zeitgeist hat sich schon gedreht, das ist jetzt gerade Mainstream, Billow, möchte gern, kontrovers, aber du holst hier gerade so billige Lacher, das fühlt sich sofort, ich bin sofort genervt davon. Ich bin so, nee, das ist gerade nicht mutig, was du hier gerade machst. So. Vor 5 Jahren wäre es was anderes. Mm. Also vor 8 Jahren oder so. Das ist so ein bisschen,
aber jetzt
also,
würdest du sagen, okay, also es ist jetzt nicht die Pflicht eines Comedians, das irgendwie zu machen oder versuchen irgendwie.
Ich weiß nicht.
Jeder muss ja für sich selber auch entscheiden, wie er Comedy macht. Also, paar Mal versucht, das Ukraine-Thema anzusprechen auf der Bühne.
Hast du?
Und ich merke ja schon, dass es so der Raum, also ich würde auch sagen, ich habe auch gute Jokes gehabt dazu.
Ja. Yeah.
Aber der Raum ist so, nimmt es gar nicht gut wahr. Also es ist sofort so, irgendwie ist auch eine Comedy-Show so ein Raum, wo man vielleicht auch was vergisst, so ein bisschen wie Kino. Man ist jetzt einfach für 2 Stunden, kommt davon, was man sich dann anguckt, aber
also, ja. Okay. Ich glaube, das ist, ich würde jetzt tippen, das liegt
ist eher
daran.
Ist auch sehr
daran,
nah, also bei uns dran, also an Europäern, vielleicht ist das nochmal so ein, es ist nicht so irgendwo auf den anderen, es ist nicht so deutlich weit weg, sondern es ist wirklich so 1000 Kilometer, so.
Aber kannst du dich daran liegen, dass du allgemein nie so Sachen gemacht hast und dann
sein,
ist es dir so unangenehm gewesen?
Nee, ich habe es schon selbstbewusst performt, also ich habe mich schon sehr wohl mit der Rolle in dem Moment gefühlt und das würde ich auch gerne öfters machen, aber es ist einfach so ein Bruch im Set einfach dann. Also es
ist sozusagen schwer, deinem Set ist eigentlich nicht
man
so.
Man arbeitet sich eigentlich immer raus, also man muss nicht immer so, ich weiß nicht, also
Ich glaube, man kann das schon auf jeden Fall machen. Ja. Ich finde, allgemein sollte man, also zum Thema, also man sollte schon, finde ich, man kann ja schon so sagen, was man denkt. Also irgendwie ist das vielleicht der Anspruch. Sogar wenn du jetzt sozusagen irgendwo rechts bist oder so, ich würde trotzdem sagen, ey, okay, ich würde es gerne hören oder in welche Richtung geht's denn? Bis es dann sozusagen irgendwann so wird, okay, das ist jetzt gerade, du versuchst hier gerade irgendwie. Ich fand es ja auch immer von links krass hacky, wenn so Leute auf die Bühne gegangen sind und jeder Joke war so, Frauen sind besser als Männer, der Ausländer war der Gute in der Story, Schwule sind cooler als das und das. Und es ist dann immer so, Mann, ich check, was du gerade machst, Mann, das ist zu einfach.
Ja, ja, total.
Das nervt. Ja. Also, also, keine Ahnung.
Ja, vielleicht gelingt es mir in den 30ern so ein bisschen, also das will ich auch eh in einem neuen Solo so machen, dass ich so ein bisschen mehr, für meine Verhältnisse edgyere Themen anspreche und,
wenn du Lust hast,
und einfach ein bisschen mehr, jetzt nicht knallharte Politik oder Satire machen, aber irgendwie mal so Nuancen setzen, damit es nicht einfach so wie so ein Feel-Good-Sat-1-Movie-Film anfühlt. Der Sat-1-Filmfilm, genau. So, und es ist ja auch vollkommen okay, man kann ja auch einfach so, ich finde es auch cool, wenn man so einfach mal so Comedy macht, ohne wirklich zu fluchen oder irgendwie so edgy zu sein, ist auch irgendwie eine Stärke, aber...
Ja, genau, also ich finde es immer geil, wenn Leute das machen, wenn ich wirklich sozusagen, wenn Leute das machen, was sie wirklich gerne machen würden, was auch immer es ist, also keiner muss edgy sein, keiner muss auch nicht edgy sein, ist einfach nur so, ich würde dich gerne sehen, so wer du bist und was du so... und alles funktioniert und ich glaube, es gibt da immer so diesen Anfangsmoment, es ist schwerer, erstmal authentisch zu sein, aber sobald du drin bist, ist es leichter, also dann musst du nicht immer dir irgendwas sozusagen aus den, aber wo wir gerade bei Filmen sind, jetzt um schnelle Übergang hier gerade, wo wir gerade bei Filmen sind, weil es ist so ein Ding, ich glaube, es gibt so ein bisschen manchmal so Unterschiede, wie man so aufgewachsen ist, welche Filme man wann gucken konnte, Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt eine sehr simple Darstellung, dass so deutsche Familien strenger sind.
Da ist so USK, FSK.
Ja, also dass sie das so ernster nehmen, vor allen Dingen, wenn sie so gebildeter sind, irgendwie so Mittelstandsfamilien, dass sie so die Kinder nicht Leon der Profi gucken lassen.
Ja. ja, das ist dann so ein Ding, so, nee, ich muss um 20 Uhr, muss der Fernseher aus sein.
Genau, und ich muss im Bett sein und den Film darf ich nicht gucken.
Manche Sender sind auch verboten. Also ich war so, ich habe einen Kumpel, der durfte halt nicht so ProSieben und so gucken. Der hatte einfach nur so, der durfte halt einfach bestimmte Sachen nur gucken. So.
Ja, ja.
Und das war so krass, er hat es natürlich trotzdem gemacht und die Eltern, und er hat immer so die Eltern... Hat so gehört, die kommen jetzt nach Hause. Man hört so, wie so Schlüssel angeht, Fernseher ausgemacht. Mhm. Und die Eltern haben den krassesten Move einfach überhaupt gemacht. Ich habe die Hand auf den Fernseher gepackt, um zu gucken, ob der warm
ist. Ob dieser Kasten nur warm ist.
Genau, also bei mir gab es das gar nicht. Das war teilweise nicht gut, würde ich sagen.
Du warst so free-willy einfach.
Hier ist alles, guck alles. Und die waren so, kannst du das gucken? Ich war so, ja.
Kannst du das?
Genau. Ja, klar, man ist ja auch neugierig. Man will ja auch sagen, boah, ich habe den Film geguckt auf dem Schulhof.
Aha.
Aber ich muss schon sagen,
so richtig brutal, so
wenn
Kopf
ich ehrlich
explodiert.
Mit mir bin, war schon I Am Legend zu doll für mich. Also das war schon so.
Aber I Am Legend kann ich verstehen als Kind, weil der ist, der kann gruselig sein.
Boah, der war, ich konnte den nicht gucken. Und es war so, es gab wirklich viele Filme, die musste ich ausmachen.
Ja. Yeah.
Auch der Exorzismus von Emily Rose.
Ach, mit wie also Horror hatte ich immer Schiss vor als Kind.
Auch oder so ich 13, auch 14, keine. So.
Ja. Yeah.
Teilweise lief auch einfach auf RTL 2, so ab 22 Uhr. Und wenn man ja, den Horror, Fernseher im Zimmer
Horror
hatte.
Horror ist irgendwie doll, da hatte ich irgendwie.
Und das war auf jeden Krass. Fall. Vielleicht nicht die beste Strategie, aber auch irgendwie so, ja, ich konnte dann sehr schnell einordnen, ja, das ist ein Film. So, ich habe sehr schnell gelernt, so, chill immer, das ist ein Film, das ist nur Fiktion, so, okay, du musst jetzt nicht hier.
Ja, man weiß aber manchmal nicht, welchen Schaden was hinterlässt, so, weil ich mir manchmal denke, ich hab wirklich heimlich. Ja. Mein Bruder, der war ja auch viel zu jung, er war 12, hat Leon der Profi geguckt.
Ja, muss ich sagen, das ist ein Film, den ich nicht geguckt habe.
Das ist ein wirklich cooler
guter,
Film.
Guter Film, ne?
Ja, ja. Und er hat den geguckt und er hat mir verboten, den zu gucken. Und ich war so, bitte, kann ich den gucken? Und wir waren irgendwie alleine in der Wohnung, ich weiß gar nicht, was da war. Das so. Und ich bin dann, ich habe gesagt, ich will nur den Film hören. Und da habe ich gesagt, ich nehme hier deine Cappy, er hatte so eine, ich weiß auch genau, er hatte damals so eine Sean Cappy. Eigentlich problematische Referenz mittlerweile nach der Didi-Doku. Aber so eine rote Sean Cappy. Und dann habe ich mir die aufgesetzt und mein Plan war es, und das ist dann aufgegangen, ich habe den Film durch dieses Luftloch, durch diese Luftlöcher.
Du warst wie ein Sniper quasi.
Ich war wie ein Sniper, ja. Ich war jünger als Natalie Portman in dem Film, Alter. Ja. Ich war so das jüngste Mitglied.
Aber hat es dich verstört? Also wie hast du es wahrgenommen?
Ich habe es nicht als schlimm in Erinnerung, aber ich habe das so wirklich gesehen. Ja. Es gibt auch diese Anfangsszene, wo Leon der Profi irgendwo einbricht. Ja. Ich nenne ihn auch mal Leon der Profi.
Ja, genau.
Wo Leon der Profi dann, also dann geht Leon der Profi dahin, wo er so an irgendeinen Gangsterboss oder so rankommen muss. Und dann sieht man halt, am Anfang werden so gezeigt seine Skills und es war so das krass. War, und dann ist es irgendwie, der Security-Typ wird so ausgeschaltet, der wird so, und dann halt immer so das Blut spritzt. Und er so. Das war noch die Zeit, wo so, ich glaube, das war so irgendwie neu, das war so aufregend, Schalldämpfer auf Pistolen, das war irgendwie cool. Das war so, auch ich glaube, da in der Zeit kam auch GoldenEye auf der N64 raus, auch so ein legendäres
Spiel.
Ja, der
hatte auch diesen Schalldämpfer.
Genau, dieser Schalldämpferpistolen und Sniper.
Ja.
Das sind immer so coole Dinge. Das war so.
Ja.
Und ich habe den ganzen Film so gesehen und das ging irgendwie klar. Und auch später habe ich mit meinem Bruder und meinem Cousin Braveheart ungeschnitten gesehen. Und den Jahre später geschnitten und dann gemerkt, ey krass, ich habe da echt Szenen gesehen, die mussten wirklich nicht sein.
Ja.
Weil es gibt so eine Szene, da kommt so Mel Gibson mit so einem Morgenstern rein, so einer dicken Kugel und haut dem Verräter dann auf den Kopf. Und in der ungeschnittenen Version sieht man so eine Delle im Kopf.
Oh Gott.
Und dann habe ich die geschnitten irgendwann gesehen und ich war so, hä, wo ist die Delle hin?
Aber ich muss sagen, deutlich mehr Schaden angerichtet hat das Internet in der jungen Form. Also man konnte einfach so Videos sehen, so Two Girls, One Cup.
Das kam da so voll in deine Kindheit
genau,
rein.
Genau, genau. Du kannst einfach die Sachen auf dem Schulhof sehen, die deutlich verstörender sind, irgendwelche Exekutionen.
So Tschetschenien-Videos gab es auch, das weiß ich noch.
So wirklich schlimme Sachen einfach. Also,
boah, das muss ja noch schlimmer gewesen sein, 2014 mit ISIS
und so. Also ich
muss
sagen, Filme waren dann deutlich weniger doll, als dann wirklich diese, wo es wirklich, das Internet hat auch keine Regeln einfach.
Ja.
Du konntest einfach irgendeine Webseite gehen.
Und es gab immer diese Asi-Kinder, die das dann so hatten, einfach so ungefragt, so guck mal, deine Kindheit ist jetzt vorbei.
Man will auch nicht der Typ sein, der das nicht gucken kann, besonders in der Schule, der hat sich nicht getraut, das zu gucken.
Der kann wahrscheinlich auch keinen Alkohol trinken.
Genau. Das war krass im Nachhinein.
Stimmt, ja.
Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, also wie Eltern das jetzt machen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen müsste, wenn ich ein Kind hätte, das den davor zu bewahren, weil jetzt ist
Kannst kaum, also
kannst eigentlich kaum machen.
Ich meine, jetzt gibt es eine Diskussion, dieser ganze Jahrgang von dir und auch die nach dir, diese Gen Z und auch die jetzt danach, bei denen gab es gar nichts und ich glaube, Kinder, die jetzt gibt es mittlerweile so Handyverbot, es gibt es auch, glaube ich, an Schulen.
Ja.
In einigen Bundesländern.
Ja. Also muss es abgeben.
Jetzt mittlerweile weiß man um diese Dinge oder dass das Handy nicht die ganze Zeit beim Kind sein sollte, das Kinder nicht. Also das war so eine Zeit.
Das ist so wie so Rauchen früher, wo man so in den Flugzeugen einfach so geraucht hat. Ne?
Ja, oder wo es so normal war, dass so 14-Jährige können rauchen oder so. Das ist so gar keine Beschränkung, sondern eine neue Sache.
Genau. Ich
jeder hat es gesehen und es ist so kein Thema.
Total. Ja. Ansonsten, ich überlege so was, da gab wirklich schlimme Videos, ich weiß gar nicht, ob es jetzt
Sinn macht. Gab es einen Unterschied, dass so, weil für mich war es immer krass, dass so Gewalt mehr oder weniger oder viel weniger ein Problem war in Filmen als Sex. Sozusagen, das ist sozusagen.
Sex war sehr so schambehaftet. Man war so,
genau, so Sexszenen sind so schlimmer als Szenen, wo jemand umgebracht wird, obwohl es die viel, also es ist ja eine viel.
Witzige Prämisse, also bei Gewalt,
da wird
kann man
ja Leben
einordnen,
erschaffen.
Weil man hat ja auch schon mal jemanden geschubst im Sandkasten.
Ja. Yeah.
So Sex hatte man noch nie. Man, das weiß ich gar nicht, man so, was gucke ich hier? Und dieses.
Naja,
ich
aber kann irgendwann weißt du, was du guckst und es ist einfach nur so, ja, okay, die Erwachsenen sind irgendwie so verklemmter oder so und sind dann so, nee, das jetzt, das ist ein bisschen krass.
Interessant. Kommt, glaube ich, sehr auf den Hau, also auf.
Ja, auf
sehr,
die Kultur
genau,
auch an,
genau.
So.
Ja.
Dass so Gewalt irgendwie noch okay ist.
Genau, komisch, ja, gute Frage. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen, nicht nur, weil ich dringend auf Toilette muss.
Oh,
sondern,
okay, das ist ein unwürdiger Abschluss.
Nein, nein. Komisch, das ging, ich habe diesen ganzen Tee ausgetrunken, aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich würde mich freuen, öfters zu Gast zu sein, wirklich.
Ja.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, Herr Kötsch.
Ich moderiere dich noch ab, folgt Ivan überall. Und schaut euch das Special an. Du bist auch gerade auf
Schreibt
Tour,
in die Kommentare, wann euer Peak Deutschland war. Das würde mich sehr interessieren.
Genau, das ist das Ding. Es gibt es jetzt noch nicht auf YouTube, diese ganze Sache. Und es gibt es auf Spotify. Anscheinend kann man da kommentieren.
Ey, man kann da einfach kommentieren und interagieren.
Aber ich finde diese Kommentare jetzt wieder nicht. Ich habe eine Zeit lang die mal gefunden.
Ich zeig's dir.
Ich bin bei Spotify bei mir und ich komme da wieder nicht mehr rein, wo diese Kommentare sind. Also ich bin wirklich wie so, ich bin richtig so ein Boomer manchmal
jetzt
bei so Technik.
Jetzt gucken wir uns ein tschetschenisches Video an, dann zeige ich dir, wo wir Kommentare
ungern
sind. Aber schreibt mir in Kommentare, das hilft dem Podcast enorm. Bewertet den Podcast von Carvus auch mit 5 Sternen und teilt es mit euren Freunden.
Richtig, richtig. Folgt Ivan überall. Du bist auf Tour.
Ich bin auf Tour. Ich weiß, wenn jetzt der Podcast rauskommt, bin ich am 12.02. in Stuttgart. Also falls ihr da in der Nähe seid oder guckt einfach in meinen Tourplan, es sind nur 10 Termine im Frühjahr.
Aber es sind alles so die Großstädte, die man kennt,
großer
Berlin,
Termin,
Hamburg, München 2. und 4. sowas.
In Berlin, die Wühlmäuse, das ist für mich wichtig. Also wenn ihr am 2.4.
auf nicht alle anderen Städte scheißt, Ivan.
Ey, wirklich, ohne Spaß, ich würde viel lieber sein, dass Berlin ausverkauft ist, anstatt irgendwo in Leipzig, nein.
Kommt zu allen Terminen, folgt dem Podcast, bewertet es, schickt es Leuten. Wir machen hier immer wieder neue Gäste und ihr wisst ja, der Teil davor und alles. Das mache ich Bock. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Und bis bald.
Tschüss.
Ciao.